Willkommen bei How I Met My Money. Ich bin Lena, freie Journalistin und Interviewerin.
Und ich bin Ingo, Honorarberater, Finanzcoach und ein kleines Kapitalistenschweinchen. In diesem Podcast geht's nicht nur ums Geld, sondern auch darum, was Geld mit dir macht. Mit dem Gefühl, nie genug zu haben. Mit Streit in Beziehung. Mit Freiheit. Mit Sicherheit. Und manchmal auch mit Scham.
Wir sprechen mit ExpertInnen aus Wissenschaft und Praxis und stellen die Fragen, die du dir vielleicht so noch nie gestellt hast. Warum gehe ich mit Geld so um, wie ich es eben tue? Was habe ich über Geld in der Kindheit gelernt? Und stimmt das eigentlich alles noch?
Hier bekommst du wirkliche Aha-Momente, echte Geschichten, praktische Tipps und Hacks und den Raum, tiefer zu gehen.
Denn wer sein Geld versteht, der lernt auch sich selbst besser kennen.
How I Met My Money wird produziert und vermarktet von Mayberg Finanzpartner und der OFA Online Finanzakademie. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
Platzt die KI-Bubble? Diese Frage beschäftigt viele, verunsichert auch viele. Und wir müssen auch da mal genau hinschauen, denn am Markt passiert ja gerade vieles und auch Erstaunliches.
Ja, vor allem mit so Highflyern wie Nvidia, Microsoft, Alphabet, ja, in verschiedenste Richtungen gerade tagesaktuell. Und da werden Billionen an Werte geschaffen. Aber gleichzeitig ist der reale Umsatz der Branche groß, aber eben nicht so groß, wie der Börsenwert widerspiegelt. Aber gleichzeitig gibt es eben Zukunftsvisionen, dementsprechend aber auch die Gegenwart. Und es gibt ja auch noch Dinge, die da in den Startlöchern stehen, gerade zum Thema Technik. Und ja, dieses Wirrwarr quasi, das sorgt dann auch mal für emotionale Reaktionen.
Und darum sprechen wir heute über zwei Dinge. Zum einen, wo steht KI wirklich technisch, wirtschaftlich am Markt? Und zweitens, warum beeinflusst uns diese Frage nach der KI-Bubble eigentlich so finanzpsychologisch?
Ja, und wenn du wissen willst, ob KI gerade vollkommen überdreht ist oder ob wir die Revolution einfach nur unterschätzen und das, was danach kommt, dann ist diese Folge genau das Richtige für dich.
Ingo, liebstes Kapitalistenschweinchen, was ich an dir so schätze, ist, dass du immer so die richtigen Bilder findest, auch für ganz komplizierte Finanzsachen. Wenn du jetzt so ein Bild malen müsstest, um die, ja, sagen wir, diese KI-Euphorie zu beschreiben, wie würde das aussehen?
Ich glaube, ich würde in unserem Bild bleiben, Lena. Das ist so, als hätte jemand die perfekte Eissorte für uns gebaut und wir würden jetzt ganz freudig wartend immer wieder zur Eisdiele rennen und hoffen, dass es noch eine bessere Mischung dieses neuen Eis gibt. Das wäre so, glaube ich, das passende Bild, was gerade da draußen vorherrscht. Man denkt, alles ist für toller, besser, neue KI-Modelle. Auch in der praktischen Anwendung natürlich als Privatperson, ja, nimmt man das vielleicht mit, nutzt es auch schon. Mhm. Was hältst du von dem Bild?
Ja, macht mir natürlich wieder ganz viel Lust auf Eis. Das ist das eine. Bleiben wir mal.
Wann hattest du denn dein letztes Eis, Lena? Wann hattest du denn dein letztes Eis?
Gestern. Ich habe jetzt zu Hause immer verschiedene Eissorten. Ich probiere gerade verschiedenste Marken aus. Denn ich habe dir es ja schon gesagt, in New York finde ich nicht so tolle italienische Eisläden, wie ich sie aus meinem schönen Köln-Ehrenfeld gewöhnt bin.
Gut, ist ja auch ein bisschen schwieriger im Winter, ne? Wie warm oder kalt ist es bei euch gerade?
Es ist schon eisig kalt, aber mit Decke auf dem Sofa abends ist mir das völlig egal. Da löffel ich jedes Eis.
Und dann, was ist gerade dein neuer Favorit?
Ich probiere gerade so was aus mit Banane. Bananeneis ist irgendwie was Neues, was ich für mich entdeckt habe.
Ja, Banane ist eigentlich ein ganz guter Übergang, ne? Ist ja die Frage, wie Banane sind auch gerade die Kapitalmärkte, oder?
Grundsätzlich, ne? KI-Blase, KI-Bubble, wie cool wir es auch immer nennen möchten, frage ich mich ja schon, was ist denn nochmal überhaupt so eine Bubble? Also, was versteht man darunter? Wir haben ja mit der Euphorie angefangen, da fängt es wahrscheinlich an, Leute sind total begeistert gerade, alle sagen, KI ist das große Ding, aber wie entsteht dann so eine Blase?
Ja, im Endeffekt kann man sich das ganz gut vorstellen wie so ein Luftballon im Endeffekt, ne? Also, wenn man so einen Luftballon hat und man bläst da so ein bisschen rein, es plustert sich ein bisschen auf, dann kennt man das selbst, dann hat man jetzt, wenn man gerade angefangen hat, da mal reinzublasen und so ein Luftballon so ein bisschen groß ist, da hat man jetzt keine Angst, dass der platzt. Aber je mehr Luft ich im Endeffekt da reingebe, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, je nachdem, wie elastisch mein Luftballon ist, dass der irgendwann platzt und dann ist von viel Luft drin, es sieht schön aus, auf einmal alles weg. Ja, so kann man sich das bildlich erstmal vorstellen. Und so ist es auch bei Kapitalmärkten und bei Blasen. Das heißt, Blasen sind im Endeffekt quasi Bereiche, ja, zum Beispiel Technologie, wir hatten damals das Internet, ja, die Internetblase, das war so die richtige letzte große Blase. Immobilienblase war auch so ein Thema, aber eigentlich war das Thema Internetblase gerade im Verbund mit der heutigen Zeit viel, viel greifbarer. Da ging also ganz, ganz, ganz viel Geld im Endeffekt erstmal, ja, wie die Luft in, ja, in einen geschlossenen Bereich. So wirklich geschlossen ist ja nicht, aber sagen wir mal in einen technologischen Fortschritt rein. Und das war dann halt irgendwie so viel Geld mit so wenig Substanz dahinter, dass diese Blase geplatzt ist. Und Blasen entstehen halt meistens dann, wenn, bleiben wir mal bei unserem normalen Bild, ja, kann ich so ein Kind auf so einem Jahrmarkt vorstellen, Blasen entstehen dann, wenn ganz viel Luft da ist. Jetzt haben wir keine Luft an den Kapitalmärkten, sondern wir haben ganz viel Geld. Das heißt, viel Geld fließt irgendwo hin an etwas, was man glaubt, ja, was die Zukunft ist. Und Blasen entstehen vor allem dann, wenn viel günstiges Geld da ist. Und das kann schon mal so ein kleiner Spoiler sein auf das, was noch kommt. Haben wir denn aktuell viel günstiges Geld oder wird es nicht vielleicht noch günstiger? Aber dazu dann später wahrscheinlich noch mal mehr.
Inwiefern machen wir da eigentlich mit? Also inwiefern füttern wir denn die Blase mit unseren Hoffnungen auf die KI-Revolution?
Indem du, Lena, mich damals zum Workshop eingeladen hast.
Zum ChatGPT-Workshop.
Zum ChatGPT-Workshop. Naja, ich glaube, allen voran, natürlich als wir diejenigen, die das nutzen, die davon berichten, wie viel Arbeit das abnimmt. Ich glaube, damit befüttert man das schon. Wir als AnlegerInnen sind natürlich auch in die Unternehmen dementsprechend investiert. Also ob das Nvidia ist, Alphabet, Microsoft, die Schaufelträger, wie sie alle heißen, ASML, auch deutsche Unternehmen teilweise. Ja.
Was sind die Schaufelträger? Da kommt jetzt die Anfängerin wieder bei mir durch.
Ja, das ist so ungefähr, man spricht ja von Schaufelunternehmen. Also du, wenn KI Gold wäre, ja, dann gibt es Unternehmen, die im Endeffekt die Schaufeln herstellen, um das Gold zu schürfen. Mhm. Also wenn du so einen Grafikkartenchip brauchst, ja, dann besteht der ja aus Materialien, dann müssen die zusammengebaut werden, Fertigungssysteme, und dann gibt es Firmen, die das halt eben herstellen, damit da überhaupt erst ein Chip draus werden kann. Ne? Oder auch andersrum, Unternehmen, die profitieren, das Ganze muss ja auch energetisch bespeist werden. Ne? Man stellt das auch teilweise in Amerika gerade fest, dass die Strompreise teurer werden, weil diese Rechenzentren so viel Energie brauchen. Ne? Und, Kernenergie wird wieder modern, Gaskraftwerke. Das sind halt alles so Dinge, so quasi Zuträgergeschäfte, ja, die im Endeffekt auch mit an dem KI-Nabel hängen.
Mhm. Ja. Bei HIM schauen wir uns ja immer die finanzpsychologische Seite an. Allein, dass du uns das gerade erklärst, KI-Bubble, macht mich innerlich ja schon ein bisschen nervös. Wie ist das grundsätzlich? Was beobachtest du da? Was macht es mit uns, wenn wir uns eben mit, ja, solchen Begriffen wie KI-Bubble, aber vielleicht auch Crash-Gefahr etc. damit beschäftigen?
Ich glaube, man muss erstmal die eine Seite sehen, nämlich, dass Leute Angst haben, nicht dabei zu sein. Ja? Also je länger so ein Hype, man könnte es auch Hype nennen, also je länger der anhält, desto mehr hat man das Gefühl, das war jetzt zum Beispiel auch bei Rüstung so, ja? Rheinmetall voll, total verpönt, und auf einmal ist es dann sogar auch nachhaltig, weil es der Staatsfinanzierung dient, das will ich jetzt gar nicht beurteilen an der Stelle. Aber auch da hat man das Gefühl, je länger ein Momentum, ein Schwung, ja, eines bestimmten Sektors anhält, desto mehr muss ich auch irgendwie dabei sein. Das nennt man dann FOMO, ja, the fear of missing out. Und gerade beim Thema KI, gerade wenn ich es noch im Alltag nutze, also ja, so ein Waffen oder ein Panzer, den nutze ich halt nicht im Alltag. Aber wenn ich jetzt ChatGPT nutze, andere Dinge, dann habe ich mit Google Banana Pro irgendwelche coolen Bilder erstellt, ja, von der Familie oder die in hochauflösend wiederhergestellt. Dann ist das greifbar. Und dann denke ich mir so, oder dann denken sich mehr Leute, ja, da würde ich jetzt gerne auch investieren an der Stelle, aber ich habe irgendwie gefühlt den Zug verpasst. Ja? Und das kann einerseits etwas auslösen, ja, dieser Kick nach Dopamin im Endeffekt, oder den man dann auch hat. Man hat mal angefangen, legt nochmal nach. Das hatten wir auch mit Professor Elgar da an der Stelle. Das ist also die eine Seite, die einen auch da reintreiben kann, ja, die Angst, etwas zu verpassen. Aber
das ist, warum wir investieren, genau.
Genau. Ob das jetzt rational und gut ist, sei mal dahingestellt, ja, aber das ist sicherlich ein Grund. Und dann ist es natürlich aber, wenn man dann schon dabei ist, länger oder kürzer, ist es natürlich die Angst, gerade bei solchen sehr gut gelaufenen Aktien, also ja, wir sprechen bei Nvidia, aber auch bei anderen Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, von teilweise die letzten 10 Jahre 10.000%. Ja? Also 10.000% heißt, man hätte 100 Euro investieren, jetzt muss ich mal kurz überlegen, 100 Euro, 1.000, man wäre bei 10.000 Euro, man hätte also aus 100 Euro 10.000 Euro gemacht oder aus 100.000 Euro hätte man 10 Millionen gemacht, ja, mit einer einzigen Aktie, wenn man von Anfang an dabei gewesen wäre. Aber dazwischen gab es natürlich auch einen stetigen Anstieg. Und wenn so eine Aktie jetzt mal um ein paar Prozent fällt an mehreren Tagen, dann kann natürlich auch eben Verlustangst entstehen. Und dann geht sowohl psychologisch, was man da an Projektionen drauf hat, ja, man hat sich also gehofft, ja, ich habe die Aktie, ich habe da jetzt so viel draus gemacht, das geht auch bestimmt immer so weiter. Dann kann ich früher in Rente gehen, kann mir das Haus kaufen, kann meinen Kindern das vererben. Und jetzt gehen vermeintlich diese ja schönen Luftschlösser, so muss man es ja erstmal sagen, aber auf psychologisch, auf unsere Art und Weise, diese Projektionen, die ich nicht nur auf das Geld, sondern auf vielleicht das einzelne Unternehmen, die einzelne Aktie gepackt habe, die gehen, die werden schwächer, ja, die verschwimmen im Endeffekt, gehen vielleicht sogar in Luft auf. Und wir haben ja auch wiederum im Podcast mit Herrn Egger gelernt, da wird ja dann sowohl auch körperlich, ja, das Schmerzzentrum bedient. Und nicht nur, wenn ich Verluste habe, sondern auch, wenn ich mal mehr Gewinne hatte und dann wieder weniger Gewinne hatte. Da war das Stichwort Cortisol an der Stelle.
Wir sprechen hier gerade über die KI-Bubble, weil sie irgendwie jeden Tag in den Nachrichten ist, in den Zeitungen zu lesen ist. Inwiefern würdest du sagen, ist es so, dass eigentlich so die Schlagzeilen, die uns eventuell zum Investieren drängen oder Angst erzeugen, je nachdem, inwiefern ja sind die eigentlich so die Triebfeder, die uns so zum Handeln bringen? Und was wäre in deinen Augen vielleicht sinnvoller? Also wie können wir uns wieder zurückbesinnen auf Fakten, ja, in Anführungszeichen, und eben nicht so auf die Schlagzeilen die ganze Zeit mit einem Auge zu schielen?
Also es ist natürlich wichtig, erstmal zu verstehen, in welcher Situation man ist. Wenn man auf diesen Zug von Einzelaktien, ne, Krypto ist ja auch mit runtergegangen oder auch gerade oder andersrum, die Tech-Aktien sind runtergegangen, weil Krypto runtergegangen ist. Da kann man gewisse Parallelen sehen. Wenn man natürlich voll da investiert ist, dann ist der Tipp, den ich jetzt gebe, schwer zu berücksichtigen, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Aber an sich würde ich erstmal sagen, grundsätzlich weniger Medien in diesem Bereich konsumieren, denn, das sagen wir auch immer wieder, schlechte Nachrichten verkaufen sich deutlich besser als gute Nachrichten. Und auch schlechte Nachrichten wirken viel, viel stärker als gute Nachrichten. Da kommt noch hinzu, dass Verluste doppelt so stark wirken wie Gewinne. So, wenn ich das alles betrachte, dann könnte eigentlich die logischste Reaktion sein, okay, dann gucke ich mir die Nachrichten einfach erstmal gar nicht an, unabhängig davon, was da drin steht. Dafür brauche ich aber einen guten Plan, einen guten Finanzplan und muss auch gut geplant haben, wie viel Prozent meines Geldes habe ich im Core gut planbar, wo ich mich mit solchen Nachrichten eigentlich nicht beschäftigen muss, und wie viel Geld habe ich auf Spielwiesen. Ja, wenn ich natürlich super viel Geld auf Spielwiese habe, wenig Core, dann habe ich da schon mal ein Thema.
Was war da nochmal gut? So im Kern sozusagen so 80% und Spielwiese 20%, oder was, genau, ist so deine ideale Aufteilung?
Ja, genau. Also man braucht ja nicht unbedingt eine Spielwiese, aber wenn man es machen will, ja, wenn man Lust drauf hat, dann 80-20.
Und KI, würdest du sagen, gehört eher in die Spielwiese, oder?
Man hat es ja automatisch drin, wenn man jetzt so ein ETF hat, ja, dann bestehen ungefähr 30% bei so einem MSCI World als Beispiel aus Tech-Unternehmen, und sicherlich werden davon ein Großteil auch irgendwo im KI-Sektor mitspielen an der Stelle. Ja, mal wirklich wie Nvidia ganz konkret, dann Schaufelträger, aber andere Unternehmen haben vielleicht auch weniger damit zu tun, ja, wenn sie Tech vorne dran stehen haben. So, da habe ich das mit drin, aber da muss ich mir jetzt nicht unbedingt Gedanken zu machen an der Stelle, sondern es geht wirklich darum, ich habe in der Nvidia, ich habe die Einzelaktien alle da drin stecken, ich habe Krypto da mit drin liegen, was stark verbunden ist, häufig mit der Schwankung, ja, von Tech-Aktien. Das ist etwas, worüber ich mir mehr Gedanken machen sollte. Aber da muss ich mir nichtsdestotrotz im Klaren sein, warum die Medien das im Endeffekt posten, ja, weil es sich einfach gut verkauft. Das hat mit der Realität dann häufig wenig zu tun, denn man muss ganz klar sagen, die Reaktion, die viele PrivatanlegerInnen haben, die passiert vor allem dessen, weil sie sich von den Medien da draußen primen lassen. Nämlich genau auf dieses Thema. Crash, KI-Bubble, das muss jetzt kommen, das ist super gut gelaufen, jetzt geht's mir endlich runter. Aber das ist vollkommen falsch. Ne? Und ich glaube, das ist so auch unsere Aufgabe von den letzten Folgen und die Folgen, die jetzt noch kommen werden, euch bei diesem Priming zu helfen, dass man nicht nur die schlechte Seite sieht, sondern dass man eben auch die gute Seite sieht, was an Kapitalmärkten, was sie weiter steigen lassen kann, trotzdem sie schon so gut gelaufen sind. Weil das tun sie ja grundsätzlich über lange Zeit. Sie steigen kontinuierlich und fallen mal kurz. Ja, und dafür haben wir eben auch dieses Thema KI-Bubble, weil sich das viele von euch auch gewünscht haben und geschrieben haben, aufgegriffen. Weil so bubblig, ja, also ich würde das Thema, wenn man sich so eine Wasserflasche Sprudel vorstellt, ja, und das schüttelt man kräftig und dann bubbelt's, ja. Mhm. So könnte man sich jetzt so eine Bubble vorstellen, ja, das sprudelt richtig schön. Aber ganz ehrlich, also wir haben vielleicht gerade so eine Phase, wo ich mit dem Soda Max einmal auf Bubble hinzufügen gedrückt habe und das so ein bisschen überstill ist. Das ist gerade eigentlich der Zustand.
Das möchte ich mal ein bisschen untermauert haben hier mit Fakten, damit sich jeder selbst so ein bisschen primen kann. Nicht, dass wir das sozusagen für alle machen, sondern jeder kann selber mal wenn auch schauen, was spricht denn für eine KI-Bubble, was spricht dagegen? Ja. Denn es geht ja heute auch darum, es gibt so dieses Versprechen, dieses Billionenversprechen und die Frage ist, gibt es nur eine Milliardenrealität? Ja. Fangen wir mal bei der Seite an. Was spricht jetzt dafür, dass es eine KI-Bubble gibt?
Ja, also erstmal ist es so, dass alle Welt mitbekommen, ne? OpenAI, gerade ein Unternehmen, was ein paar Milliarden Gewinn macht, ist Verpflichtungen eingegangen von über 1,15 Billionen. Ja, das muss man sich mal vorstellen, Lena. Wir haben jetzt zusammen ein Unternehmen, wir machen 10.000 Euro Umsatz und wir haben jetzt aber schon Personen im Endeffekt zugesagt, dass wir ihnen 10.000 Umsatz machen, dass wir ihnen für 1 Million in den nächsten 5 Jahren Dienstleistung abnehmen. Ja, weil wir daran glauben, dass wir wachsen mit dem, was wir tun. Das macht OpenAI gerade.
Ist doch schön, dass sie an sich glauben, oder, Ingo?
Das ist super. Das ist natürlich auch eine Branche, wo man das darf. Ja, Tech ist immer so ein Bereich, da wird viel Zukunft gehandelt, neue Technologien. Da steckt viel Fantasie drin. Aber das ist natürlich das, was es auch wenig greifbar macht. A, die Technologie an sich. Ja, jeder versteht es so ein bisschen, aber auch nicht richtig, wie es dann am Ende des Tages, glaube ich, wirklich funktioniert. Ich würde mich da auch mit reinnehmen. Und wenn ich dann irgendwie, 5 Milliarden Euro Umsatz mache, aber für 100 oder für 1.000 Milliarden im Endeffekt Zusagen gebe, ist das natürlich heikel. Und so entsteht so ein bisschen so ein Money Circle. Ja, du musst dir also vorstellen, eine OpenAI sagt, hey, damit wir wachsen können, brauchen wir mehr Kapazitäten, um unsere Large Language Models, um unsere Modelle im Endeffekt anzutrainieren, damit die noch besser werden. Ja,
und also sie brauchen mehr Leute, die in sie investieren, also mehr Investoren, oder was brauchen sie?
Ja, nee, also sie brauchen erstmal die Rechenkapazitäten, so. Und damit sie die bekommen können, brauchen sie ein Rechenzentrum. So, wer baut mir das Rechenzentrum mit allem drum und dran? Das könnte zum Beispiel Oracle sein. Oracle wiederum kauft sich Chips von Nvidia. So, und zusätzlich gibt's dann eben noch die Schaufelträger, die mir Energie stellen und die überhaupt die Chips von Nvidia erst zur Herstellung möglich machen, so nach dem Motto. Ja,
das meinst du mit diesem Circle Money. Das heißt, alle brauchen sich gegenseitig.
Genau, alle brauchen sich gegenseitig und teilweise ist es auch so, dass dann, da und da wird's dann für viele ein bisschen bubblig an der Stelle. Dann ist das so, dass zum Beispiel Oracle, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Oracle hat das Geld aber gar nicht, was sie ausgeben müssten, also gibt ihnen Nvidia quasi, gibt ihnen Geld auf Kredit, damit sie Nvidia-Chips kaufen können. Das wäre also ungefähr so, wie wenn wir zur Eisdiele gehen, Lena, wir kein Geld dabei haben, die Eisdiele uns 2 Euro gibt, damit wir das Eis von denen kaufen können.
Weil sie langfristig daran glauben, dass wir wieder mit Geld kommen und immer weiter Geld investieren in Eis.
Richtig. Und dass unser Eiskonsum wächst.
Aber das macht mir diese Bubble ein bisschen verständlicher. So. Er wird also mit vielen gehandelt, was gar nicht so real vorhanden ist.
Genau. Und natürlich muss, und das ist der entscheidende Punkt, muss dieses Wachstum am Ende des Tages auch eintreten. Mhm. Ja, und das ist das, was vielen Angst macht und das, was vielen, was auch realerweise Parallelen zur damaligen Tech-Bubble, aber auch zur Finanzkrise hat. Ja, und dann werden Bankensysteme geschaffen, weil normale Banken würden dir quasi so einen Kredit nicht geben. Also werden quasi Banken zweiter oder dritter Qualität herangezogen, die dann dieses Finanzierungsgeschäft für dich abwickeln. Und dann gibt es eben Unternehmen wie OpenAI in Form von Zusagen, Dienstleistungen abzunehmen, aber allen voran auch Oracle, ja, eigentlich also bis vor kurzem noch eins der 10 größten Unternehmen der Welt, die sich so massiv verschulden, dass sie eigentlich in 1,5 Jahren pleite werden. Wenn dieses Wachstum nicht eintritt und wenn diese Dienstleistungen nicht tatsächlich abgenommen werden würden, unter anderem von OpenAI. Also Oracle hat alleine Aufträge von OpenAI von 300 Milliarden bekommen.
Sprich, ja, wenn OpenAI jetzt pleite wäre. Dass die Daumen drücken, dass die das schaffen, oder wie?
Also ja, ist richtig. Ja. Und das ist natürlich eben der Ritt auf der Rasierklinge, wo man auch durchaus skeptisch sein darf. Aber es gibt eben einen krassen Unterschied von dem, was dieses Mal passiert, versus was in der Tech-Bubble, also in der Tech-Bubble 2000, 2001 passiert ist.
Nämlich?
Dass früher, man kann sich das ganz schön anschauen, wenn man sich mal die Gewinne in Amerika von den Tech-Unternehmen anschaut und wie der Börsenkurs 2000, 2001 verlaufen ist. Es war also so, dass ja, mit dem Internet und Digitalisierung die Gewinne der Unternehmen hochgegangen sind. Ja, leicht hochgegangen sind. Sagen wir mal um 100%. Gleichzeitig sind die Börsenkurse aber viel, viel stärker explodiert. Ja, also, wenn man sich das bildlich vorstellt, war es so, jetzt, ja, wie machen wir es am besten? Stellen wir uns mal vor, man hätte 2 Schnecken auf dem Boden. Ja, so, und man will eigentlich, dass diese Schnecken, das waren in dem Moment keine Schnecken, aber das ist vielleicht das schöne Beispiel, dass die sich eigentlich gleichzeitig nach oben bewegen. Ja, also die eine Schnecke ist der Gewinn, ja. Die andere Schnecke ist der Kurs. So. Jetzt war es aber so, dass die eine Schnecke quasi noch am Start stehen geblieben ist und die andere schon ganz, ganz weit weg war. Und dieser Unterschied, der ist gefährlich, wenn also der reale Gewinn eines Unternehmens, also was es tatsächlich an Umsätzen minus Kosten macht, wenn das nicht mehr so stark beisammen ist wie mit den Gewinnen, dann wird es gefährlich. Aus dem einfachen Grund will ich auch noch mal kurz beschreiben. Ich hatte gestern einen Termin bei meiner Physiotherapeutin. Und dann kam man so ein bisschen ins Gespräch zum Thema. Und dann habe ich ein Beispiel gesucht, wie ich ihr es einfach erklären kann, anders als mit den Schnecken. Und ich habe ihr gesagt, stell dir mal vor, deine Liege hier, die du hast, ja, schön mit Heizung und allem drum und dran. Wir sagen aber, die kostet 1.000 Euro. So, du wüsstest also, 1.000 Euro kostet die, 1.000 Euro ist die wert. Und jetzt gehst du zum Hersteller und der Hersteller sagt, ja, du kannst die haben, aber nicht für 1.000, sondern für 100.000 Euro. Dann würdest du ja sagen, hä, wie, das Ding ist doch 1.000 Euro wert, warum soll ich dir 100.000 Euro geben? Ja, weil in 5 Jahren könnte die 100.000 wert sein. Ja, dann packt sich jeder an den Kopf und würde sagen, natürlich gebe ich nicht für so eine doofe Liege ein Vielfaches, also ein Hundertfaches dafür aus von dem, was es eigentlich wert ist. Das ist aber in der Tech-Bubble passiert. Ja, durch diese Zukunftsfantasie.
Damals oder heute?
Damals. Ja, ich komme gleich noch drauf, wie es heute ist. Ja, damals hat man ein mehr als teilweise das Hundertfache dafür bezahlt, was ein Unternehmen aktuell an Gewinn macht oder an Umsatz, je nachdem, wie man es sehen will. Weil man daran geglaubt hat, dass ein Unternehmen da reinwächst, ja, also irgendwann diese Umsätze macht. So, und das war die krasse Diskrepanz zwischen Kurs und wie viel Gewinn die Unternehmen tatsächlich gemacht haben. Heute ist das anders und das ist ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Heute machen Unternehmen wie Nvidia, Microsoft, Alphabet, Meta und wie sie alle heißen, ja, die machen Gewinne, nämlich hunderte Milliarden davon im Jahr. Und davon investieren sie viel, viel Geld. Das kann natürlich sein, dass sie da Geld auch verbrennen und dass sich diese Investitionen nicht lohnen, aber es ist ein komplett anderes Spiel, wenn ich das Geld quasi Cash auf dem Konto habe und damit was kaufe oder ob ich mich damit verschulde. Denn irgendeiner muss die Verschuldung ja bezahlen, ja, wie beim Privatkredit. Und wenn zu viele, denen ich Geld geliehen habe, pleite sind, dann habe ich selbst auch ein Problem.
Das heißt, der Unterschied ist, dass diese Unternehmen wirklich gerade real Geld erwirtschaften und auch mit diesem Geld neu investieren.
Und dass das auch im Verhältnis steht, also die Kursentwicklung steht auch im Verhältnis zu den Gewinnen, die die Unternehmen machen, ja, trotz Investitionen. Und man muss die kritisch betrachten, die sich auf Schulden finanzieren. Aber ich gebe mal ein Beispiel. Eine Nvidia, also momentan größtes Unternehmen, die haben, man nennt das immer KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20. Ja, sind gerade ein bisschen runtergegangen an der Stelle.
Was heißt das?
Das heißt, man zahlt quasi das 20-fache, also wie mit dem Liegenbeispiel.
Okay. Und das sind also Ausnahmen aber.
Genau, das sind Ausnahmen, aber das 20-fache, also ein KGV von 20, also eine Bewertung von so einem Wachstumsunternehmen, so nennt man es, von 20 ist vollkommen normal. Das ist schon fast der Durchschnitt von allen 500 Unternehmen im S&P 500 zum Beispiel. Mhm. Ja, aber auch beim MSCI World. Es ist, also wir bewegen uns da in einem normalen Spielraum. Weit, weit weg von Bewertungen, wie wir sie in der Finanz, in der Tech-Bubble hatten. Mhm. Aber es gibt natürlich einzelne Unternehmen, ja, Palantir ist zum Beispiel so ein Beispiel, die bewegen sich im Rahmen einer hundertfachen Bewertung. Ja, die klauen im Endeffekt Daten überall zusammen und lassen damit Profiling für die Polizei zu, aber auch für alle anderen, die bereit sind, dafür Geld zu zahlen. Ja, also es gibt natürlich auch solche Unternehmen, aber halt eben nicht nur, und wir sind weit weg davon, dass ein gesamter Markt, auch der KI-Markt, so hoch bewertet ist, dass wir da im Vergleich zur Tech-Bubble von einer Bubble sprechen können.
Mhm. Und trotzdem können wir doch schon feststellen, dass so die Bewertungen der realen Wertschöpfung so vorauslaufen. Also schon, obwohl viele Unternehmen Gewinne generieren, ist sozusagen die Hoffnung, wie viel sie generieren werden in der Zukunft, da ist schon noch eine riesen Diskrepanz, oder?
Ja, aber das ist normal. Also bei, wir nehmen wieder Nvidia als Beispiel. Ja. Wenn du die Umsätze von Nvidia vor 4 Jahren anguckst und heute, haben super viele damals gesagt, boah, das ist zu hoch bewertet, so heißt das dann, ja. Also ich muss zu viel für die zahlen, da kommen die nie hin. Sie haben genau das Gegenteil bewiesen an der Stelle, ja. Also das ist immer relativ zu sehen an der Stelle, aber man sollte das eben nicht auf einzelne Unternehmen sehen, weil viele von euch haben ja zum Glück, hoffe ich, in ETFs investiert. Das heißt, ich muss das im breiten Gesamtmarkt sehen. Zum Beispiel bei meinem MSCI World. Das weiß ich also, 30% von dem Geld, was ich im MSCI World habe, ist in Tech investiert. Und ungefähr davon, also in Summe vielleicht 20% KI, ja. So, darauf hat es natürlich einen Einfluss, aber da habe ich ja nicht nur ein KI-Unternehmen drin, sondern jetzt mal als Beispiel, was gerade aktuell passiert, wir nehmen am 25. gerade auf, ist, dass Nvidia eventuell seine Technologieführerschaft verloren hat. Das heißt, ein Unternehmen, was super stark gelaufen ist, was quasi ein Monopol in diesem Chip-Bereich hatte, da wurde ihm jetzt wahrscheinlich zumindest ebenbürtig der Rang abgelaufen von Alphabet. Ja, und da finden halt Verschiebungen statt und die finden dann auch sofort wieder im ETF statt, ohne dass ich mir darüber Gedanken machen muss, A, habe ich eine Bubble und B, muss ich jetzt verkaufen, um was anderes zu kaufen. Das macht der ETF also alles automatisch. Ja, und ich hoffe, das macht es ein bisschen verständlicher.
Ja, und vielleicht sind jetzt auch die ein oder anderen ETF-AnlegerInnen beruhigt. Was ist jetzt mit denen, die jetzt in einzelne Unternehmen investiert haben, da Aktien gekauft haben? Jetzt schnell raus oder genau das Gegenteil?
Ja, das kann man so pauschal gar nicht mal beantworten, denn im Endeffekt geht es darum, was ist meine Strategie? Ja, also habe ich eine Aktie als Investment? Was ist mein Plan dahinter, hinter dem Investment? Wie lange will ich es halten? Was muss erreicht sein, damit ich es verkaufe? Also jemand, der jetzt emotional und hektisch verkauft, tippe ich mal, hätte es eh schon länger verkauft. Ja, also Trump-Zollcrash ist ja gar nicht so lange her an der Stelle. Im Endeffekt muss man sich die Frage stellen, ist das für mich ein Trade, also etwas Kurzfristiges, oder ist es für mich ein Investment? Wenn es ein Investment ist, dann kann ich es auch darüber hinaus jetzt noch halten, wenn ich weiterhin an die Investment-Story glaube. Wenn es für mich ein Trade ist, dann ist es zeitlich limitiert, dann sollte man vorher die Regeln dafür festgelegt haben. Und dann könnte es durchaus sein, dass man jetzt zum Beispiel, im Beispiel Nvidia, mit so einer Technologie-Führerschaftswechsel, ja, gegebenenfalls, dass man da überlegt, okay, nehme ich da erstmal ein paar Gewinne mit. die Gedanken darf man sich stellen. Und es ist natürlich die Frage, wie passt das in meinen Plan? Wie passt das vor allem, wenn ich den Plan noch nicht habe, in meine Lebenssituation? Ne? Brauche ich das Geld in 5 bis 10 Jahren? Ja, dann wäre vielleicht mal ein guter Zeitpunkt, ein Teil oder es komplett zu verkaufen, wenn ich Einzelaktien habe, um mich sicherer und planbarer aufzustellen für zum Beispiel meinen Ruhestand.
Was ist jetzt mit den Zuhörerinnen, Zuhörern, die sagen, ich habe immer noch nicht investiert, ich höre Him jetzt schon so lange und ich weiß, ich will, ich sollte, wie auch immer, ist jetzt ein guter Zeitpunkt einzusteigen, einen ETF zu kaufen? Oder im besten Fall eine ganze Strategie, 3 ETF zum Beispiel?
Es ist immer der beste Zeitpunkt, um anzufangen an der Stelle. Also was Kapitalmärkte immer getrieben hat, ist technologischer Fortschritt. Ja, und wir befinden uns in einer Phase, wo die Beschleunigung des technologischen Fortschritts exponentiell zunimmt. Robotik steht schon in den Startlöchern. Und wenn Phasen von starkem technologischem Fortschritt eingetreten sind, Thema Internet und Digitalisierung war sicherlich ein entscheidender Punkt, dann hatten wir häufig ein ganzes Jahrzehnt an sehr gut laufenden Kapitalmärkten. Und wann haben wir das erste Mal über ChatGPT gesprochen? 2022, ne?
Ja, es war im Frühjahr 2022, würde ich sagen.
Ja, und dann haben wir jetzt also 3 Jahre von so einem ganzen Jahrzehnt schon rum. Also da kann noch viel kommen und Robotik steht schon in den Startlöchern. Also das ist das eine und dann geht's wieder ums Priming. Ich weiß nicht, ob die Kapitalmärkte kurzfristig nicht heruntergehen. Aber es ist auch nicht relevant zu wissen, weil ich weiß, mittel- und langfristig steigen sie. Sehr verlässlich sogar. Mhm. Das heißt, ich muss identifizieren, welches Geld brauche ich kurzfristig, welches brauche ich mittelfristig und langfristig und dann kann ich mein Risiko dementsprechend streuen und aufbauen. Aber ein weiterer Punkt, der hinzukommt, Kapitalmärkte, also Bubbles entstehen selten, wenn Geld teuer ist. Das ist so, wie als hätte ich keine Luft. Ja, dann kann man einen Luftballon, dann kann ich den auch nicht so weit aufblasen, dass der platzt. Mir fehlt das Element dazu. Genauso ist es bei Märkten, wo die Zinsen teuer sind, sondern Bubbles bilden sich erst eigentlich, wenn es lange auch günstige Zinsen gab und dann explodieren sie, ja, weil quasi genug Luft da ist. Und wir befinden uns gerade eher in einer Phase, wo es weiter günstiger wird, an Geld zu kommen. Ja, es gibt vielleicht schon neue Maßnahmen, die gerade die amerikanische Notenbank durchdenkt. Und auch das ganz nebenbei ist ein Treiber für Kapitalmärkte, wenn Geld günstiger wird. Ja, Tech-Unternehmen profitieren davon. Und da können wir gerne nochmal in einer anderen Folge weiter drauf eingehen. Aber das sind für mich alles Punkte, die mich sogar eher leicht positiv stimmen lassen und ich mich schon gar nicht von irgendwelchen Halbwahrheiten in irgendwelchen Nachrichten irritieren lasse. Und das solltet ihr auch nicht da draußen, nur weil jemand denkt, wieder Clickbaiting betreiben zu müssen mit irgendeiner KI-Bubble oder irgendeinem Crash-Szenario.
Danke, Ingo, dass du uns dieses Thema wie immer so spannend wie möglich aufgedröselt hast. Ich würde ganz gerne zum Abschluss was ausprobieren in diesem Podcast. Und zwar, es ist ja schon so, dass man wahnsinnig viel lernt, dass verschiedenste Punkte angesprochen werden. Und dann sitzt man manchmal beim Abendessen mit Freundinnen und Freunden und jemand bringt das Thema auf, hey, KI-Bubble, habt ihr das und das schon gehört? Und dann denkt man, Mist, ich habe doch die Him-Folge gehört, ich könnte jetzt total viel sagen. Aber dann weiß man doch nicht genau, wie man es jetzt auf den Punkt bringt. Was würdest du sagen? Welche Erkenntnis, vielleicht auch welche mal provokante Frage könnte jetzt die oder der Him-Hörer, Hörerin mal so raushauen beim Abendessen, um mal richtig zu sagen, hey, ich bin informiert.
Wenn man das Thema KI-Bubble hat, oder was?
Ja.
Okay, dann würde ich erstmal damit anfangen. Platzt ein Luftballon, wenn keine Luft da ist? Nein, wie meinst du das? Naja, also wenn wir teures Geld haben mit teuren Zinsen an den Kapitalmärkten, was der Luft entspricht oder keiner Luft, kann dann eine Bubble entstehen? Nö, eher nicht. Okay, und wie weit hat das Internet und Digitalisierung uns gebracht, was denkst du heute, auch wenn viele Unternehmen davon pleite gegangen sind? Ja, sehr weit. Okay, und denkst du, dass die Weltwirtschaft dadurch gewachsen ist durch Digitalisierung und Internet? Ja, okay.
Und damit habt ihr den ganzen Freundeskreis quasi überzeugt und gezeigt, es lohnt sich hinzuhören. Wenn du diese Idee, dieses Mini-Format Him beim Abendessen cool findest, dann schreib uns doch an hallo@highmatmymoney.de. Schreib uns auch super gerne deine Fragen, deine Wünsche auch für 2026. Es geht ja weiter und es geht so weiter, dass auch du, vor allen Dingen du, der die gerade zuhört, davon profitierst. Also ich freue mich auf eure E-Mails, leite sie gerne an Ingo weiter und danke dir jetzt, liebes Kapitalistenschweinchen, für diese Folge.
Danke dir, liebste Lena mit dem Bananeneis.
Bis dann, ciao.